Es ist eine Herausforderung. Hat er mir an dieser Stelle nicht doch eher so etwas erwartet, wie zum Beispiel beim Lukas im 10. Kapitel, wo es darum geht, verloren sucht Gott. Und wenn er es findet, gibt es ein unglaublich grosses Fest, schon da und er erstreckt im Himmel. Aber da nicht viel auf den ersten Blick einladend, ermutigend. Gerade etwas fürs Gemüt. Da kommen gerade am Anfang so Sätze einem entgegen wie: Glücklich sind die, die traurig sind. Glücklich sind die, die verfolgt werden wegen dem Namen von Jesus, wo man schlecht über sie redet wegen ihm, wo Schwieriges erleben. Hey, wenn ihr das erlebt, dann dürft ihr euch freuen und jubeln. Irgendwie ist das so ziemlich konträr gegen meine Gefühlslage, was Jesus da sagt. Und ich frage mich, warum hat Jesus so einen steilen Einstieg? Schauen wir ringsum. Kurz vorher Taufe und dann das erste Wirken von Jesus. Leute fangen mal von nachlaufen. Sie sind begeistert. Da ist einer, der Wunder tut, der heilt. Sie sind fasziniert. Sie laufen ihm nach, ohne genau zu wissen, auf was lohne ich mich da eigentlich ein? Auf wer lohne ich mich da eigentlich ein? Und was macht Jesus? Jetzt könnt ihr ja so à la heutige Werbebranche die Gunst der Stunde packen. Aber er gaukelt ihnen keine falschen Tatsachen vor. Nicht folgt mir nach und ihr werdet ab jetzt auf rosaroten Wölkchen schwaben. Wer zu mir gehört, da findet die schönste Frau, der schönste Mann, Wohlstand und Karriereleiter geht nur rauf. Stattdessen eine provokative, eine herausfordernde, ja manchmal muss ich wirklich sagen, kaum zumutbare Predigt, die er hier hält. Und nochmal, warum macht er das? Mein Sohn würde jetzt sagen, gute Frage, nächste Frage. Ja, ich würde das Jesus auch gerne fragen. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus wirklich möchte, seine Jünger, Jüngerinnen, die, die mit ihm auf den Weg kommen wollen, über den ganzen Ernst von Nachfolge ins Klare setzen. An anderen Stellen redet er dann auch darüber, dass Füchse, Höhlen, Vögel, Nester haben, nur der Menschensohn, nicht einmal ein Stein, wo er seinen Kopf drauflegen kann. Oder dass jemand, der ihm nachfolgt und gleich noch mit der Vergangenheit liebäugelt, nicht geeignet ist für die Nachfolge. Das sind die Geschichten mit Hand am Pflug und Tote sollen Tote begraben, wo Zara Ros letzten Sonntag ja genau über die Stelle predigt hat. Oder dann sagt er, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Aber wer es um meinetwillen verliert, da wird es mit Garantie gewinnen. Da wird uns die ganze Ernsthaftigkeit von Nachfolge vor Augen gemalt, mit Bekehrung, Berufung oder wie man den ersten Schritt immer nennen will, ist es nicht gemacht. Ich mache mit dem Moment, wo ich den Weg mit Jesus zusammengehe, nicht quasi einen Schritt auf eine Rolltrappe und ab dann geht es einfach wie automatisch immer rauf, himmelwärts. Was Nachfolge bedeutet, umschreibt Jesus eben in der Bergpredigt in diesen ganz verschiedenen Themen. Und jetzt müssen wir mal genau leben. Da ist am Anfang der Auftrag. Ihr sind Salz, ihr sind Licht. Nicht bitte wartet Salz oder ihr könntet Salz sein, ihr sind's. Lönt eure guten Taten scheinen, dass die Leute draussen sie sehen. Meistens haben wir das mit dem stillen Kämmerli so im Kopf. Da sagt er nochmal etwas ganz anderes. Eure guten Taten soll man sehen, hier zu Oftrigen. Nicht, dass man uns auf die Schulter klopft und sagt, tolle Pfarrer, tolle Kirchengemeinde, sondern dass Gott im Himmel darüber gepriesen wird. Dann geht es weiter. Du sollst nicht töten. Und Jesus verschärft das Ganze noch, indem er sagt, töten ist nicht erst dann, wenn du einem ein Messer in die Brust rammst, sondern töten tust du schon, wenn du über andere bös redest. Wenn du mit anderen nicht fair umgehst, das ist Mord in den Augen von Gott, wo die und da neben dir als sein Ebenbild geschaffen hat. Und dann geht es um Versöhnung, wo so weit geht, dass Jesus sagt, wenn du weißt, dass einer von deinen Brüdern oder Schwestern etwas gegen dich hat, dass da etwas nicht stimmt, dann kehr um und bring es mit dem in Ordnung. Und dann darfst du von ganzem Herzen Choral singen, von dem darfst du von ganzem Herzen worshipen. Im Original heisst es Opfer darbringen, Lobopfer, Gott zu loben. Eine klare Reihenfolge, die Jesus hier in der Nachfolge gibt. Zuerst, was in unserer Möglichkeit ist, in Ordnung bringen und dann vor Gott kommen. Es geht um das Thema von Treue in der Beziehung, Treue in der Ehe. Es geht um unser Reden. Wie viel Mal hast du in der letzten Woche gesagt oder gedankt, ja, aber? Wir haben das letzte Sonntag. In der Nachfolge gibt es kein Ja, aber. Und im Umgang miteinander soll es auch kein Aber geben. Die anderen sollen wissen, dass wenn ich Jo sage, dass ich Jo mein und wenn ich Nein sage, dass ich Nein mein. Leben wir so, dass andere unserem Wort vertrauen können. Und dann geht es um Findesliebe. Drum, wie wir mit denen umgehen, die uns immer wieder mal ans Bein pinkeln, die uns offensichtlich oder weniger offensichtlich immer wieder mal eins ans Schienbein ginken. Jesus sagt doch schon mal ganz klar, ihr könnt es nie allen recht machen. Und ihr werdet nie alle zu Freunden haben. Aber wie sollt ihr damit umgehen? Nachfolge heisst, die zu segnen. Und segnen heisst ja nichts anderes, als von Gott gut zu wünschen, denen, die euch schlecht dienen. Ihr sollt die lieben, die euch hassen. Im nächsten kommt unser Bobmann ins Spiel. Spenden. Die eine Hand soll nicht wissen, was die andere tut. Grosszügig sein. Dann wieder ein ganz anderer Bereich. Das Beten. Bete ich, rede ich so mit Gott, mit Jesus, im Wissen darum, dass er weiß, wer ich bin. Im Wissen darum, dass er weiß, was ich brauche. Im Vertrauen darauf, dass er mein Versorger ist. Ist Gebet ein ganz persönlich direktes Gespräch im Reden und Losen? Oder ist es einfach etwas, das ich runterplappere, weil man es als Christ macht? Dann geht es um Umgang mit Besitz, mit diesen harten Worten. Du kannst nur ein Herr in deinem Leben haben. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Um unsere Sorgen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit drin, wo wir vor fast allem Angst haben. Angst vor einem Atomkrieg. Angst vor Erderwärmung. Angst vor Katastrophen. Angst vor Covid und Covid-Gegner. Angst vor der Zukunft. Vor weiß ich nicht was. Wir haben vor allem Angst. Nur vor dem Einzigen, wo man Angst oder Furcht haben sollte, nämlich vom Heiligen Gott, haben wir es nicht mehr. Und ich glaube, gerade das ist ein Grund, warum wir so vor so viel Angst haben. Wenn wir zurückkehren würden zu einem Gott, wo in einer Seite in Jesus die unglaubliche Liebe ist, aber wo auf der anderen Seite eben auch der heilige, grosse Gott ist. Gottesfurcht wird sehr viel Angst aus unserem Leben rausnehmen, meint Jesus in der Bergpredigt. Dann geht es ums Richten. Wie gehen wir über andere her? Jesus sagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Wir dürfen in allem wissen, was uns Recht und Unrecht und vielleicht Unrecht geschieht. Es ist einer über uns. Und er ist am Ende der Richter über mich und dem, deren neben mir. Und dann geht es im Ganzen um Gehorsam. Auch so ein Wort, das wir heute gar nicht gern haben. Am Schluss von der ganzen Bergpredigt ein Gleichnis, in dem Jesus alles, was er gesagt hat, zusammenfasst. Es geht nicht primär darum, Herr, Herr zu sagen, die schönsten Lieder, ob alt oder neu, zu singen. Ja, es geht nicht einmal, sagt er an einer Stelle, darum, grosse Wunder zu tun und zu heilen. Auch wenn das in Nachfolge alles kann da sein und schön ist, wenn es da ist. Aber das Entscheidende ist, sagt Jesus, Nachfolge heisst Gottes Wort. Ja, dir uns zu tun. Wer dir meine Worte hört und sie tut, da gleicht einem klugen Mensch, der sein Haus auf Felsen baut. Wenn Jesus also in unser Leben hineingerufen hat oder noch hineinrufen wird, folg mir nach, so hören wir in der Bergpredigt, ist die Antwort von uns, das Gehorsame tun. Und eine Jüngerin, ein Jünger, baut nicht auf sein eigenes Vermögen, auf seine Fähigkeiten. Wenn wir das würden, würden wir, ich will niemandem zu nahe kommen, ich sage mal, würde ich an jedem einzelnen von diesen Sätzen aus der Bergpredigt scheitern. Klaglich scheitern. Das haben auch ganz gescheite Theologen gemerkt und haben darum dann so einen Ausweg gefunden. Ja, Bergpredigt sei nur aufgeschrieben, um eben unser Scheitern zu entdecken, dass die Liebe, die Vergebung von Gott noch grösser wird. Wenn Jesus das hat wollen, ernsthaft, dann hat er das in zwei Sätzen gesagt und nicht eine mehrstündige Predigt gehalten. Es geht in der Bergpredigt um mehr. Eine Jüngerin, ein Jünger baut allein auf den Gehorsam gegenüber dem, der ihm gerufen hat, Jesus. Es geht eben nicht um mich, um das, was ich kann oder das, was ich eben nicht kann. Es geht auch nicht um eine Sache, um Einhalten von irgendwelchen Gesetzen, sondern Nachfolge geht um eine Bindung an eine Person. Nachfolge Christi geht um eine Bindung an Jesus Christus. Ich bin überzeugt, niemand im ganzen Neuen Testament ist so praktisch, so konzentriert und so pointiert über Nachfolge geredet, wie in diesen drei Kapiteln der Bergprediger. Billiger als hier beschrieben, ist Nachfolge nicht zu haben. Die Worte der Bergpredigt sind eine ständige Herausforderung, ungefähr an das, was der Markus Giger letzten Sonntag in der Einleitung gesagt hat, wo er von dem Gigenbauer erzählt hat, dass er an der Gige umfielt und macht, bis sie perfekt ist. Und dass er gesagt hat, dass Gott das an unserem Leben macht, bis er fertig ist. Und das ist erst, wenn wir fertig sind. So hat er es, glaube ich, gesagt. Und ich glaube, das ist Bergpredigt. Immer wieder neu zu kauen, neu umzusetzen. Es geht darum, ob ich bereit bin, die teure Gnade anzunehmen, wo Jesus anbietet. Oder ob ich doch lieber mich nach einer billigen Gnade sehnt. Ja, es ist schon gut, Gott ist die Liebe und da wird zu allem, was du machst, Ja und Amen sagen. Die Bergpredigt warnt uns vor einer Gnade, wo Sünd statt dem Sünder rechtfertigt. Der Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem bekannten Buch Nachfolge vor den auch von Bergpredigt auslegen ein ganzes Kapitel über die teure Gnade und einen kurzen Ausschnitt daraus möchte ich euch zitieren. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm gerade so erst Leben schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade ist sie, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Und die Nachfolge, führt der Bonhoeffer nachher im Weiteren aus, ist ein göttliches Gebot an alle Christen. Irgendmal hat man das auch von Delegieren im Katholischen in Klöster. Frauen und Männer, die auf Ehe verzichtet haben, die auf vieles andere, jetzt dann stellvertretend das gelebt haben. Jetzt ist es schnell, über die katholische Variante zu lächeln. Denn in der reformierten, gerade auch so ein bisschen pietistisch-evangelikalen Bewegung, hat man das Gleiche gemacht. Man hat den ganzen Druck auf Pfarrer und Pfarrfamilien abgeleitet und gesagt, sie müssen all das leben und vorleben, wo wir nicht so bereit sind dazu. Schließlich ist er ja der Pfarrer und sie Frau Pfarrer. Der Bonhoeffer sagt, so geht es nicht. So ist es auch nicht gemeint, sondern Nachfolge. Bergpredigt ist nicht geschrieben für irgendeine christliche Elite, sondern für jede und jeden von uns. Und die Nachfolge, die muss gelebt werden, zumindest im Alltag. Zumindest im Alltag. Also nicht am Sonntagmorgen eine Stunde in der Kleingruppe irgendwann unter der Woche 2 Stunden oder wenn ich es mache in meiner persönlichen stillen Zeit, 20 Minuten, eine halbe Stunde, sondern Nachfolge muss gelebt werden, hinter dem Herd, vor der Schulklasse, hinter dem Computer, im Grossraumbüro, im Quartier, im Verein, wo auch immer ich bin. Es gibt nicht Zeiten von Nachfolge und Zeiten von Pause. Nachfolge geht 24 Stunden am Tag, bis sie einmal bei ihm sein wird. Vor über 80 Jahren schon fragt sich der Bonhoeffer eine Frage, die ich denke, die heute wieder ganz aktuell ist. Krise von institutionellen Kirchen, Austritt, eine Kirche, die immer weniger gefragt ist in der Gesellschaft. Und er fragt sich, ob das nicht damit zu tun hat, dass die Kirche, und damit meint er, nicht die Kirchenpflege, auch nicht der Pfarrer, also die auch, aber meint jede und jede einzelne Mitglied, dass wir zu viel billige Gnade verkündet haben, damit zu tun, dass wir billige Gnade leben. Und am Schluss von diesem Abschnitt kommt er ziemlich ernüchternd zum Schluss. Das Wort der billigen Gnade hat mehr Christen zugrunde gerichtet als irgendetwas anderes. Und so frage ich heute Morgen mich, euch, wie halten wir es mit dieser billigen und teuren Gnade? Was bedeuten uns die Texte von der Bergpredigt? Welchen Einfluss haben sie auf mein ganz alltägliches Leben, auf das Leben von unserer Kirchengemeinde? Sind wir bereit, neu auf Gottes Wort zu hören und zu tun? Die Frage zu stellen, sich selber, ohne gerade wieder den Schongang einzulegen, den Weichspüler rein zu tun. Ja, die Liebe von Jesus ist viel wichtiger als das alles. Jesus hat nicht so viel darüber gesagt, so viel darüber geredet, wenn es nicht etwas ganz Wichtiges war. Nachfolge heisst, nicht etwas mit Maul bekennen zuerst, nicht einen besonderen Stil zu haben, sondern Nachfolge heisst, zuallererst auf Gott hören und ihm gehorsam zu sein. Bin ich, bist du bereit, Jesus, wo uns in die Nachfolge hineinruft. Und wir haben darüber diskutiert und ich brauche jetzt in der schriftlichen Version habe ich das Wort konsequent rein. Aber da will ich jetzt gleich das andere Wort brauchen, weil es für mich im Wissen darum, dass es heute auch missbraucht wird, noch eine tiefere Bedeutung hat. Bist du bereit, ganz neu im Bezug auf Jesus radikal zu danken, radikal zu glauben und radikal zu leben? Ich darf das mit dem Wort von Jesus zusammenbringen, weil Jesus hat eben auch die Liebe radikal gelebt, über allem. Die Predigt ist noch nicht zu Ende. Mein Teil von der Predigt, ganz bewusst mit diesen Fragen auf. Und der Urs Jost wird jetzt uns musikalisch im Hintergrund begleiten und wir haben 3 Sachen noch vor uns im Predigteil. Als erstes ein Moment von der Stille. Lasst euch die Fragen einfach durch den Kopf gehen oder anders, was euch aufgekommen ist jetzt während dieser Predigt. Denn nach 1-2 Minuten werde ich euch einladen, die mögen, mit den Leuten links, rechts, vorne, hinten so Murmelgruppen zu machen, auszutauschen, was ihnen, was dir gerade durch den Kopf gegangen ist. Und dann wollen wir, und das wird dann der Thomas Breitenstein einleiten, wollen wir auch noch für einen kurzen Moment das Mikrofon öffnen für eure Stimme.